als wäre Atalanta noch nicht genug gedemütigt worden, hast du jetzt auch noch ein Napoli-Trikot an, ne?
Ja, oder? Sehr schön.
Fantastisch.
Das ist aber das Schlimmste, was Napoli und Atalanta passieren konnte, dass so ein Nappel wie ich da in dem Napoli-Trikot rumläuft.
Du bist der Napoli.
Ich muss übrigens bei Atalanta, muss ich immer an Sean Paul denken. Atalanta. Ne? Aber das ist ein anderes
Thema. Wo wir ja schon so nett beieinander sitzen, ne? Ich nehme jetzt, beziehungsweise nein, ich möchte eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich weiß genau, wie diese Folge laufen wird. Ja, die Bayern haben eine große Gala in Bergamo gefeiert. Ein Jahrhundertspiel. Und Leverkusen hat Arsenal ein 1:1 abgetrotzt. Aber da ist einer, der heißt Kinski.
Das ist so lustig, weil ich natürlich, als ich im Fahrstuhl hier gerade hochgefahren bin, ist mir natürlich nur der Name Kinski durch den Kopf gefallen. Gefallen ist auch gut, ne?
Ja.
Also der letzte Kinski, ne, der so viel Angst und Schrecken verbreitet hat, füllen Sie bitte den Rest aus. Ne? Jetzt kommt Fitzcarraldo, Cobra Verde. Ne? Werner Herzog wird begeistert gewesen sein über das Spiel.
Igor Tudor hat ihn ja nach 17 Minuten vom Platz genommen. Weißt du ja wahrscheinlich, was dann Kinski später zu ihm in der Kabine gesagt hat. Ne?
Du dumme Sau.
Leg mich doch am Arsch, du dumme Sau. Sowas halt. Ne?
Ja. Ja. Zu Recht. Du
kannst deine eigene Scheiße fressen.
Ja. In diesem Fall aber zu Recht, möchte man sagen. Ja. Übrigens, für alle, die uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, kann man sagen, da wird dann der Beweis ja auch zu sehen sein, es ist nicht das hübscheste Napoli-Trikot, das jemals rausgebracht worden ist, was Micky Beisenherz heute Morgen anhat.
Nee, was ist denn das Hübscheste?
Wo kommt denn die Schärfe her? Ich glaube, er findet das persönlich einfach nur sehr hässlich, aber ich mag es.
Ja?
Ticks von ihm ja richtig. Guck mal, wie schön das ist. Ja. Von 1991 oder so. Guck mal, Niki hat übrigens in der Zeit, in der ich nicht da war, die paar Stunden hat sie mich so vermisst, dass sie mich nachgebastelt hat.
Oh Gott. Ich weiß nicht. Das kommt übrigens in einem Podcast sehr gut, dass man einfach darauf verweist, was man gerade in der Kamera sieht. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, wo wir doch hier so nett beieinander sind, ne? Und wir ja heute Jubiläum feiern, weil die 10. Champions League-Folge von Fußball MML powered by Indeed ist.
Dachte ich,
fangen wir einfach mal an. Sage auch in dieser Folge, Musik bitte. Die 10. Folge Fußball MML Königsklasse, präsentiert von Indeed mit Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich.
Und Lukas Vogelsang.
Guten Tag. Und dem einzig wahren Mike Nöcker.
Guten Tag. Guten Tag. Wir fangen gleich an und setzen Sie auf. Die deutsche Brille. Und schauen natürlich auf Atalanta Bergamo gegen den FC Bayern München. Ist ja ein wenig schon durchgeklungen und der ein oder andere hat es vielleicht sogar mitbekommen. 1:6 geht dieses Spiel aus. Die Bayern setzen mal wieder ein Ausrufungszeichen und gewinnen deutlich in Bergamo. Schon nach 25 Spielminuten stand es 3:0 für den deutschen Rekordmeister. Trotzdem gibt es auch schlechte Nachrichten. Davis, Oberschenkel, Urbich, Gehirnerschütterung und Musiala, Knöchel, mussten allesamt verletzt ausgewechselt werden. Wird die Bundesliga nochmal spannend vor dem Knaller gegen Leverkusen? So.
Ist auch lustig.
Und es gab auch einen Aufreger, nämlich Kimmich und Olise holten sich gegen Bergamo absichtlich, und da stellt hier die Redaktion, absichtlich die dritte gelbe Karte, um das vermeintlich unwichtige Rückspiel gegen Bergamo zu verpassen. In den Interviews danach wiesen die Bayern eine Mutwilligkeit bei den gelben Karten von sich. Der Grund hier, handelt man sich gelbe oder rote Karten offensichtlich absichtlich ein, wird man für 2 Spiele gesperrt. Sind wir da einem Skandal auf der
Gott,
Spur?
Gott, wo fängt man an? Das ist ja die Lex Sergio Ramos, ne? Ich glaube, dem ist das mal passiert. Der hat sich absichtlich die Gelbe geholt, dann wurde es ihm aber nachgewiesen, dann wurde er für 2 Spiele gesperrt. Ja. Aber wir müssen vorne beginnen und vorne ist ja der Austragungsort. Bergamo in der New Balance Arena, was schon mal irgendwie, finde ich, ein witziger Name für ein Stadion ist, in dem es 1:6 ausgeht. The New Balance. Wir haben was Neues. Wir haben nach den Ivorern, den Eidgenossen und den Rothosen haben wir jetzt die Bergamasken. Das sind die Einwohner von Bergamo heißen, neuerdings, zumindest bei allen Sportreportern, die Bergamasken. Und da frage ich dich, Micky, als jemand, der ja oft auch ins politische Deutschland schaut und ins politische Europa, ist das noch ein Überbleibsel aus Corona?
Ja, was hat Jens Spahn damit zu tun, ne? Muss ja. man fragen. Man muss sich ja dieser Tage als Sportreporter, also bei einem solchen Spiel, auch zurückhalten, nicht Sätze zu beginnen mit schreckliche Szenen aus Bergamo im März.
Wobei der italienische, Wahnsinn. Der italienische wird es vielleicht gesagt haben, der italienische ja, Reporter, schon. Der hat wirklich schreckliche Szenen.
Nein, also es ist natürlich, also der FC Bayern hat es geschafft, den BVB zu demütigen und das, obwohl sie noch nicht mal mitgespielt haben, ja. ne? Also einfach, weil man als Borussia Dortmund-Fan sitzt du natürlich vor dem Spiel da und denkst, ja, jetzt sollen die Bayern mal zeigen, jetzt sollen sie mal sehen, jetzt war die da gleich und nach 20 Minuten ist das schon dermaßen der Ofen aus und ich sitze da selber wieder wie immer dann, wenn mein BVB in der Allianz Arena zu Gast ist nach 20 Minuten und du denkst, ja,
bedröppelt.
Okay.
Bedröppelt, ja. So ist das.
Du meinst, die ersten drei Tore waren gegen Borussia Dortmund?
Ich habe es ein bisschen so empfunden.
Ja, ist fantastisch. Aber gehen wir doch mal direkt rein. Also Olise macht ja jetzt mehrfach den Robben. Also er ist mittlerweile das Lichtdubel von Arjen Robben. Hat der Kicker auch geschrieben. Der Kicker sagt Mann des Spiels und schreibt eine kleine Ode in 4 Zeilen. Nämlich, der Mann erinnert mehr und mehr an Arjen Robben. Jeder weiß, was passiert. Verhindern kann es dennoch niemand. So,
exakt, so ist
das
es,
sind
ja.
die Tore von Olise. Aber ich möchte einmal mit euch hineingehen in das 3:0 durch Serge Gnabry, weil das für mich exemplarisch für die Bayern-Dominanz steht und für die Spielidee von Kompany. Ich habe mir das, glaube ich, die gesamte Szene 5 oder 6 Mal angeschaut, denn Serge Gnabry initiiert dieses Tor selbst, weil er sich am Anfang in den Spielaufbau einschaltet. Als Stürmer, beziehungsweise als Zehner, der er ja dann ist, taucht er plötzlich am eigenen Strafraum der Bayern in der Libero-Position auf, spielt dann den Ball auf Tah, hinterläuft, ist für mehrere Sekunden linker Verteidiger, trabt dann nach innen, besetzt den Sechserraum, währenddessen schlägt Urbich den Ball lang und als er dann erkennt, dass Olise den Raum schafft, den Ball ablegt, stößt er in diesen Raum mit einem Sprint, zieht durch und erzielt das Tor. Ich habe das gestoppt. 33 Sekunden Box-to-Box vom eigenen in den gegnerischen Strafraum. Und er war Libero, er war linker Verteidiger, er war Sechser und plötzlich war er Mittelstürmer. Und das ist, glaube ich, genau der Fußball, den Kompany spielen lassen möchte.
Das ist sehr, sehr gut beobachtet. Dazu 2 Dinge. Zum einen ist das ja fast ungewöhnlich, wenn also eine Vertragsverlängerung stattgefunden hat, dass der Spieler danach sich trotzdem anstrengt. Das ist ja, da wird Leroy Sané also in der Türkei sitzen und sagen, sag mal, wie sind die denn da drauf? Ne? Das gibt's ja gar nicht. Und das andere ist, es gibt bei Instagram, wenn man seinen Algorithmus entsprechend gefüttert hat, dann kann man sich ja sehr viele Fußball-Reels ansehen, vorzugsweise von Dimitar Berbatov zum Beispiel. Und da gibt es eine schöne Szene, als er noch bei Manchester United gespielt hat, da war das ganz ähnlich. Das heißt, du initiierst den Angriff, du gestaltest ihn mit und in dem Moment, wo es dann ganz vorne, wie man so schön sagt, in der Box zum Abschluss kommt, dann ist er auch schon da, wie bei Hase und Igel und verwandelt dann selbst. Und so ähnlich hat das Serge Gnabry da auch gemacht. Ist ein starkes Signal, was insgesamt in der Mannschaft des FC Bayern los ist. Das lässt grundsätzlich hoffnungsvoll in die weiteren K.O.-Runden blicken, allein wären da nicht die Verletzungen.
Ja. Mal schauen, wie die sich auswirken. Vielleicht eine Anmerkung noch zu der Frage der Leistung. Viele haben ja irgendwie, also ganz Europa war ja total aus dem Häuschen. Wobei es
ganz
ja
Europa?
Nein, ein kleines Dorf nicht. Ja. Nein. Was ich sagen wollte ist, sind die Bayern jetzt trippelreif? Also ich meine, man muss ja dazu sagen, es ist erst Achtelfinale und es war nur, Borussia Dortmund möge uns das verzeihen und Atalanta Bergamo auch, und es war nur Bergamo. Aber
ja, es ist Moment nicht Bodø Glimt, ne? Es ist nur Bergamo, es ist nicht Glimt, ne?
Ja, genau. Den gehen sie ja Gott sei Dank aus dem Weg. Turnierbaum sei Dank.
Ja, Gott
also,
sei Dank.
Das ist eine sehr gute Frage. Der Spiegel, ihr wisst ja, der neigt ja dazu, jetzt immer Listen herauszubringen, an denen wir uns abarbeiten wollen. Mhm. Es gab ein Ranking der verbleibenden 16 Teams in dieser K.O.-Runde. Und ich erspare euch die Demütigung, euch zu fragen, wer sind die 16 Teams. Mhm. Ich sage euch aber, wer der Erste war in diesem Ranking, nämlich Arsenal London. Und Bayern München war nur auf Platz 2. Da frage ich euch nach den Eindrücken der jüngsten zwei Abende. Hat sich das für euch gedreht? Also sind die Bayern jetzt der Top-Favorit und Arsenal wäre in eurem persönlichen Ranking nur noch auf Platz 2?
Das ist zwar jetzt also ist auch irgendwie schon fast eine Suggestivfrage, aber da ich ja also dumm genommen bin, auf solche reinzufallen, würde ich sagen, du hast völlig recht mit deiner Frage. Mit deiner offenen Frage hast du völlig recht. Ja, die Bayern haben sich natürlich nach diesem Spiel auf den ersten Platz geschoben, zumal Arsenal ja gezeigt hat, dass sie dann doch anfällig sind. Und Bayer Leverkusen ist ja fast ein bisschen traurig, dass sie mit einem 1:1 vom Platz gegangen sind.
Also ich habe die Frage ja auch unter anderem deshalb gestellt, weil mir das alles irgendwie so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, dass es mir zu früh ist. Ich will nur sagen, es hat einen K.O.-Modus und das nächste Spiel ist erst das Viertelfinale und dann werden, jawohl, die Karten neu gemischt, dann kommt halt irgendwie entweder Real Madrid oder es kommt City, dann wartet, wenn alles verläuft, Liverpool und du hast es ja eben schon angesprochen, Lukas, der Turnierbaum unten ist vermeintlich ein wenig leichter, also das, was Arsenal, vorausgesetzt, sie werden, nachdem sie ja beschenkt worden sind, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, gegen Leverkusen sich durchsetzen, hat's Arsenal vermeintlich ein bisschen leichter. Mir war die Euphorie nach diesem 6:1 ein bisschen zu heftig in Richtung, jetzt sind sie Titelfavorit.
Also kurze Einordnung dazu. Atalanta hat ja diese Manndeckung im europäischen Fußball, also das Mann-gegen-Mann-Pressing eingeführt und damit ja auch Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale überrumpelt und am Ende 3:0 war es, glaube ich, geschlagen. So, das ist ja ein Spielstil, den Kompanie durchaus adaptiert hat. Also ich glaube, ohne die Revolution von Atalanta, das wäre die Manndeckung nicht zurück in Europa und die Bayern würden auch nicht dieses Mann-gegen-Mann-Pressing spielen. Nun hat der Trainer von Atalanta gedacht, jetzt kommen die Bayern, die kopieren ja unseren Fußball, dann setze ich nochmal einen oben drauf. Ich verfolge die wirklich über den ganzen Platz. Wir stehen offensiv, wir stehen mutig gegen diese Bayern und das ist so krachend schief gegangen, weil die Bayern dem A entkommen sind wie Houdini und B wirklich jede Lücke genutzt haben, sodass er sich am Ende... Der Raffaele Palladino musste sich dann am Ende bei den Fans entschuldigen für seine Spielweise, weil er zu mutig und zu offensiv in das Spiel gegangen ist. Und ich glaube, Chris Kramer hat das auch in der Analyse bei Prime gesagt, wenn du so gegen die Bayern verteidigst, musst du dich nicht wundern, wenn sie dich überrennen. Also die Bayern haben zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Gegner gehabt, der einfach zu mutig war, zu blauäugig. Und auf der anderen Seite war es aber trotzdem von der Gier hier, von der Spielanlage, von dem, was sie wollten und wie sie es umgesetzt haben, glaube ich, eine der besten Bayern-Halbzeiten, also besonders die erste der letzten 10 Jahre.
Total.
Und hinzu kommt noch ein X-Faktor, und ich, also wirklich vor einem Jahr hätte ich es nicht geglaubt, dass ich das mal sage, und das ist Serge Gnabry oder wie unser Freund Julian Hutter, was geht denn abseits, sagt, der ist ja Bayern-Fan und Beobachter dieses Vereins seit Jahren, der beste Gnabry aller Zeiten. Und deshalb, glaube ich, spricht einfach sehr viel für die Bayern. Und ich meine, für dich muss es ja runtergegangen sein wie Öl, Mike. Das auch noch ohne Harry Kane. Du hast ja immer gesagt, sie sind besser ohne ihn.
Nein, besser.
Der Kane-Hasser.
Das ist Quatsch.
Da ist er wieder. Ja.
Aber wie du schön gerade so eine Ode an Serge Gnabry losgelassen hast, Julian Nagelsmann gefällt das und setzt deswegen auf Leroy Sané.
Wir werden ja noch in dieser Wahnsinnsrubrik unsere Legionäre diesmal über unsere Nationalspieler sprechen, ein bisschen schauen, was hat Havertz gemacht, außer dem Joker-Elfmeter gegen Bayer Leverkusen, wie ging es Wirtz in der Hölle des Ali Samien, aber Serge Gnabry ist eine wahnsinnig positive Erscheinung bei den Bayern und für mich auch die Überraschung der Saison. Und da frage ich dich, Mike, als Tennisexperte der 90er, liegt es einzig und allein an dem Björn Borg-Stirnband?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Damit wird er schnittiger, damit geht er durch den Windkanal, damit ist er schneller.
Für mich ist er da immer der deutsche Memphis Depay. Ne? Ja, ich verwechsel ihn, der ganze Look ist halt einfach 1:1 Memphis Depay.
Aber da ist ja die Frage, hat er jetzt auch einen Liga zu Hause?
Oh.
Memphis Depay hat ja einen Liga, das ist ja halb Löwe, halb Tiger, nicht zu verwechseln mit einem Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja.
So. Ja, also ja. Wenn Sie nicht genau wissen, was das ist und Sie sind gerade in Berlin, gehen Sie doch einfach kurz auf einen Kinderspielplatz, da werden Sie wahrscheinlich 2 oder 3 freilaufend davon sehen. Also
ein ja, Tier, das früher übrigens Primera Division hieß.
Leute, wo wir so nett beieinander sind und schon über Mode geredet haben, über Styling, über Fashion, reden ja, wir doch über Leverkusen. Bayer Leverkusen hat nämlich gestern gegen den FC Arsenal gespielt. 1:1 ging das Spiel etwas überraschend aus. Überraschend auch, dass Leverkusen gestern Abend so gut gegen den Spitzenreiter der Premier League mithalten konnte. Robert Andrich köpfte kurz nach Wiederanpfiff den verdienten Führungstreffer. Arsenal gelang der Ausgleich erst kurz vor Schluss aufgrund eines schmeichelhaften Elfmeters. Torschütze zum 1:1 war natürlich, der viel umjubelte und toll begrüßte Kai Havertz.
Mhm. Der verlorene Sohn.
Ja.
Der übrigens auch schon 6 Jahre nicht mehr bei Leverkusen ist, ne? Das habe ich irgendwie auch schon irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er schon so lange da weg ist.
Umso schöner, wie er begrüßt wurde, ne? Also bevor wir jetzt mal sportlich werden, finde ich das, mag ich das immer. Ist viel schöner, als wenn man mit Pfiffen und Ähnlichem begrüßt wird. Kai Havertz. Absolut. Absolut herzlich begrüßt. Aber wir müssen
Der hat ja dem Verein noch nichts getan. Der hat den 100 Millionen in die Kassen gespült und ohne den Havertz-Wechsel hätte es die Meisterschaft unter Alonso auch nicht gegeben, weil Rolfes hat immer gesagt, wir haben das Geld damals genommen und haben damit den Neuaufbau begonnen. Also das moderne Bayer Leverkusen gäbe es ohne die 100 Millionen für Kai Havertz nicht. Deswegen ist das alles vollkommen okay. Es ist ja viel interessanter, wie er drauf ist, dass er jetzt wieder zur Verfügung steht und nicht nur für Arsenal, sondern auch die Nationalmannschaft und dass er dann eben ins Spiel kommt als Joker und dann mit seinen, ich zitiere wieder den Kicker, Entscheiderqualitäten eben dann doch das 1:1 schießt, weil er behält die Nerven. Er ist der Spieler für diese Momente. Er ist ja auch der Spieler, der Tuchel und Chelsea zum Champions-League-Titel geschossen hat. Ja, ja. Der ist der Mann für die besonderen Momente. Und der Kicker hat am Montag gefragt, kann er zum Trumpf im Endspurt für Arsenal werden? Und ich glaube tatsächlich, ja, in der Rolle, die er dort jetzt innehat, weil er noch immer was Besonderes ins Spiel der Gunners bringt, was in ein Spiel, das ja auch sehr statisch geworden ist, obwohl die mit so viel Talent gesegnet sind, die erinnern mich ganz oft, und das ist eigentlich ein Kompliment, an die Franzosen unter Deschamps. Sie haben unfassbar viel Talent. Also bis in die dritte Reihe der Ersatzbank sind das Wahnsinnsspieler, aber sie spielen einen defensiv geordneten Fußball, der darauf setzt, dass vorne irgendwann eine Ecke reinfällt. Und haben damit ja auch auf ungute Weise, da muss man nur bei Ruud Gullit nachfragen, der gesagt hat, er wird nie wieder ein Premier League-Spiel schauen, haben den gesamten Fußball in Europa, den Fußball in der Premier League und sogar in der zweiten Fußball-Bundesliga hier in Deutschland verändert, durch diese neuen Eckball-Varianten, wo einfach der Torwart im Fünfer steht und um ihn herum sind 20 Gestalten, die probieren ihn abzudrängen, die ihn dann hindern hochzuspringen und dann wuchtet man halt so ein Ding rein. Und das einzig Lustige daran ist in diesem Spiel, dass Leverkusen genau mit diesem Arsenal-Fußball geantwortet hat und damit halt fast zum Erfolg gekommen ist.
Ab heute wird zurückgegallert. Ne? Und so war es dann. Havertz, klar, gut, dass er wieder da ist, gut, dass er wieder zurückkommt, dass er sich jetzt vielleicht dann auch noch so ein bisschen auf hohem Niveau wieder reinspielt im Sinne der Nationalmannschaft. Wir erinnern uns an die Euro 2024, da war Kai Havertz mitunter fast ein bisschen verschrien, weil der Durchschnittsfan, zu dem ich mich natürlich auch zähle, der hat ihn in erster Linie immer dabei beobachtet, wie er Chancen vergeben hat. Und die etwas besser gestellten Fußballbeobachter, die haben natürlich aber vor allen Dingen auch gesehen, dass er sehr viele Chancen erstmal kreiert hat und initiiert hat. Und im besten Falle sehen wir ihn dann 2026 bei der Weltmeisterschaft, also in diesem Jahr im Sommer, klingt so, als wäre es so weit weg, dass er einfach beides macht, dass er halt einfach die Chancen mit kreiert und einleitet und am Ende dann abschließt erfolgreich. Das wäre doch sehr, sehr schön.
Absolut wäre das sehr, sehr schön. Vielleicht 2 kurze Fragen, weil ich es ja am Anfang auch so angeteasert habe. Hat euch Leverkusen überrascht? Also diese Leistung gegen Arsenal, hättet ihr das erwartet?
Ich glaube ja, dass Leverkusen in diesem Umbruchsjahr ist eine Wundertüte, also 5 Euro ins Phrasenschwein, aber die haben die Möglichkeit, jedes beliebige Wochenende gegen Union Berlin zu verlieren. Sie können aber auch an jedem verdammten Mittwoch Arsenal London schlagen, weil sie das Potenzial haben. Das ist eine Mannschaft, die kommt extrem, Stand jetzt, über ihr Potenzial. Da schlummert so viel Talent. Es ist ja sozusagen die nächste Stufe. Wir hatten die Meistermannschaft aus den Harvards-Millionen geschnitzt und jetzt hast du sozusagen die Nach-Alonso-Ära und sie bauen da gerade was Neues auf. Wenn die aber ins Zocken kommen, angeführt von einem Grimaldo, zusammen mit einem Ibo Maser, einem Kofane, einem Poku, wenn die wollen, wenn die können, wenn die an sich glauben und wenn da einfach der Funke überspringt, können die auch ein absolutes Top-Team schlagen. Und so ein Abend war es ja fast. So, deswegen war ich gar nicht so überrascht. Ich habe mich nur gefreut, dass es funktioniert hat, weil Stichwort Wundertüte, sie hätten natürlich genauso gut auch 0-4 verlieren können gegen, also weißt du es ja vorher nicht, also ich meine, sie haben ja 7 Stück von PSG bekommen, aber es war halt das Leverkusen, was sein Potenzial ausgespielt hat.
Und die zweite Frage ist natürlich, was war mit dem VAR los?
Jetzt nicht, guck mal, jetzt haben wir auch noch eine europäische VAR-Diskussion.
Oder? Oh, bitte
es ist,
nicht.
Ich kann dir nur sagen, also wenn das ein Geschenk war, dann sagen die Engländer, das nehmen wir gerne an. Oder wie es auf Englisch heißt, darauf kannst du ein Gift nehmen. Nee, aber ey, was willst du machen? Jetzt hast du da schon wieder eine Fehlentscheidung. Es nervt doch. Weißt du, wir kommen aus einem wirklich rauschhaften Dienstagabend mit den Bayern, die mich schwer begeistert haben. Die Leverkusener haben es sehr, sehr gut gemacht gegen Arsenal. Sie fast mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und dann ist die Dämlichkeitspointe dieser zwei Tage ist, dass wir wieder über einen VAR und einen Elfmeter reden müssen. Es nervt doch.
Ja, aber da habe ich auch wirklich keine Lust drauf. Weil das ist wirklich so, als würde irgendwie eine dunkle Wolke aufziehen und sich dann an einem sonnigen Tag plötzlich abregnen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, das können wir einfach sowieso nicht mehr vermeiden. Okay.
Weil es so auch gerade eine geile Champions-League-Runde ist. Bodo Glimt mit dem 3-0 gegen Sporting. Diese Fede Valverde, erste Hälfte gegen Man City,
Wahnsinn,
mit dem Hattrick.
Wahnsinn.
Dann ein 5-2 von Atletico gegen Kinski. Und
ja,
Tottenham.
Ja, okay.
Und
okay.
Gleich kurz auch noch ein kurzes Wort.
Mike,
ich habe euch verstanden. Und befreie
Don't kill
euch.
The messenger. Es war nicht gegen dich, weil du musst das Thema ja aufbringen hier als Moderator. Es ist aber einfach gegen die Gesamtgemenge, gegen die Großwetterlage. Also der Fußball ist in den letzten zwei Nächten zu schön gewesen, um über den einen kleinen Schandfleck zu sprechen.
Dann befreie ich euch jetzt und blicke auf unsere Legionäre. Die Rubrik kennt ihr ja mittlerweile. Hier wollen wir über unsere deutschen Legionäre in Europa sprechen. Normalerweise anhand von Spielen. Heute hatte ich aber mal insofern eine andere Idee, dass ich gesagt habe, wir nehmen mal ein paar Fakten zu unseren Nationalspielern und schauen da ein bisschen drauf. Wir wissen ja, weil Jamal Musiala ja gegen Bergamo verletzt ausgewechselt wurde, müssen wir auch auf die Offensivkräfte gucken. Nick Woltemade beispielsweise saß bei Newcastle im Heimspiel gegen Barca 90 Minuten auf der Bank. Leroy Sané, der von Nagelsmann ja eine indirekte WM-Garantie ausgesprochen bekommen hat. Ihr merkt, ne, dass ich immer noch erzürnt und entsetzt bin über die Art und Weise. Der saß ebenfalls 90 Minuten
auf der Bank.
Für mich ist
Leroy Sané der Mensch gewordene VAR.
Florian Wirtz wirkte gegen Galatasaray mal wieder glanzlos. Er und Liverpool verloren 1-0. Kai Havertz wurde gegen Leverkusen erst in der Schlussviertelstunde eingewechselt. Immerhin gelang ihm per Elfmeter der Ausgleich. Ihr merkt, ich habe so ein bisschen negativ klingende Rampe hier gebaut.
Pass auf.
Ich muss euch fragen, wie beschissen kann eine Ausgangslage der Nationalmannschaft vor einer Weltmeisterschaft eigentlich sein?
Ja, vor allen Dingen, es ist ja eine beschissene Ausgangslage, die Julian Nagelsmann in diesem Kicker-Interview selbst geschaffen hat. Weil wenn, pass auf, kurzer Kurzgedächtnistest. Wir haben ja über die vermeintlich erste Elf von Julian Nagelsmann gesprochen. Und dann ging es um die Offensive, wo er probiert, mit den vier besten Offensiven, die er zur Verfügung hat, ein funktionales System zu spielen. Serge Gnabry, Florian Wirtz, Kai Havertz, Jamal Musiala. Eigentlich stand jetzt alles Zehner, die einen ganz ähnlichen Fußball spielen und die ähnlichen Räume besetzen. So einer davon, Kai Havertz, soll dann auf der Neun spielen und zwei müssen auf den Flügel. Wenn du dich aber auf diese vier festlegst und dein Joker ist Woltemade, den er ja durchaus gestützt hat, gesagt hat, er hat unser Vertrauen, und dann siehst du aber, keiner von denen stand jetzt funktioniert. Also Kai Havertz muss erst zurückkommen. Das ist, dieser Joker-Einsatz und das Elfmeter-Tor gegen Leverkusen war ja nur der erste Schritt auf einem langen Weg. Nur wir haben ja auch wenn Micky eben darüber gesprochen hat, als wäre 2026 nächstes Jahr, wir haben ja nicht mehr so viel. Wir haben 2,5, 3 Monate Zeit nur noch oder sogar 2 Monate, wenn man die Vorbereitungsphase noch hinzuzieht. Also Havertz noch lange nicht bei 100%. Jamal Musiala hat jetzt eine Schmerzreaktion gehabt. Auf die operierte Stelle, da muss man auch gucken, ist der in den nächsten 2 Wochen dabei, wie entwickelt sich das, das kann ja auch etwas Chronisches werden, du weißt es ja nicht, der kann ja auch länger ausfallen. Florian Wirtz ist noch immer nicht richtig angekommen in Liverpool, es war kein gutes Spiel der Reds in Istanbul, da muss man auch mal gucken, kriegt der sozusagen die England-Delle? Oder kriegt Nagelsmann den bei der Nationalmannschaft wieder hin? Wollte Made gerade kein Faktor. Ich glaube, ein Champions-League-Tor gilt zumindest international gesehen als Fehleinkauf und auch ein bisschen als Sinnbild für die Fehlinvestitionen von.
Wobei das auch verrückt ist, wie schnell das dann geht. Ja, Wolte Made war vor 2 Monaten wirklich noch der absolute Shootingstar. Alle haben gesagt, jetzt haltet mal die Fresse hier mit euren 80 Millionen. Jetzt guckt euch mal an, wie der da durchstartet. 2 Monate später heißt es, der ist international, gilt ja als Fehleinkauf. Ich weiß, du zitierst es nur, aber es ist natürlich wirklich völlig verrückt. Julian Nagelsmann hat sich, wie du richtigerweise sagst, völlig unnötig in diese Situation gebracht, sich so auf sowas festzulegen. Und dass das ein wirklich also sehr, sehr dünnes Eis ist, auf das er sich begeben hat. Das wusste er natürlich schon vor diesem Spieltag, der letzten Endes ja nur das bestätigt hat, was wir in der letzten Folge MML ja auch schon gesagt haben, dass das wirklich echt eine verdammt dünne Suppe ist, die er sich da anrührt. Und ich meine, klar, es ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber zumindest noch 50% der 4 Spieler da, die können natürlich sich jetzt auch stabilisieren und in der Endphase der Saison, egal ob in der Liga oder international, können die natürlich auch wieder voll anziehen. Das gilt übrigens natürlich auch und zuvorderst für Wolte, Made oder Wirtz. So, das kann natürlich ganz schnell passieren.
Und ein Gedanke noch aus diesem Champions-League-Abend gestern. Du brauchst auch schon in der Vorrunde bei der WM eine funktionierende Offensive, weil die Defensive der Ecuadorianer hat gestern mal ordentlich vorgespielt. Die haben ja das magische Dreieck da, bestehend aus Pacho, der ja bei PSG spielt, ehemals Eintracht Frankfurt, Hincapié, ehemals Leverkusen, jetzt Arsenal, und Caicedo, der neue N'Golo Kanté. Die sind gar nicht so schlecht besetzt in der Defensive, wenn man mal auf die Champions-League-Einsätze schaut. Also das ist eine super Truppe, das ist garantiert kein Fallobst und kein leichter Gegner. Und dann musst du halt sofort, nicht nur gegen Curaçao, sondern eben auch gegen Ecuador, funktionieren, wenn die im Grunde eine Champions-League-Defensive aufbieten können. Genau. Deswegen wäre das ganz gut, wenn man da schnell eine Lösung findet.
Falls ihr jetzt sagt, Mensch, Nationaltrainer, das wäre doch ein Job für mich. Da würde ich mich gerne mal bewerben. Da hätten wir eine sehr interessante Verbraucherinformation für euch. Yeah,
yeah. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
So. Man stelle sich das vor, man schreibt wirklich noch die Bewerbung, sehr geehrter DFB und so weiter und so fort. Das muss natürlich alles nicht mehr sein, denn unser Partner Indeed ist natürlich genau der, der in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt Einfachheit, Leichtigkeit und...
guck mal, das ist so eine aktuelle Situation. Also man stellt sich jetzt vor, gerade irgendwo in London, da siehst du so ein abgedunkeltes Jugendzimmer. So. Und dann geht da die Tür auf, dann zieht die Mutter mit so einer Perücke und so einem Tantenkörper und so einem Engbasshemd, so einem weiten, zieht da die Vorhänge auf und sagt, hör mal, wie heißt der Kinski mit Vornamen?
Weiß ich jetzt gerade gar Klaus.
Die sagt zu, ihrem Sohn, hör mal, Kinski, weil die haben sich, weil der ist ja als Profifußballer, man sieht seine Eltern ja relativ selten. Da sagt die, hör mal, Kinski, was liegst du denn da so traurig im Bett? Ja, ich hör auf mit Torhüter, das macht alle keinen Sinn mehr. Ja, dann nimmst du jetzt mal hier das Branchenbuch Torhüter in der Hand, dann schmeißt du ihm da so einen dicken Wälzer mit 1200 Seiten da aufs Bett.
Genau so.
Und jetzt suchst du dir mal einen anderen Job da, ne, beim anderen Verein. Und dann sagt er, der will nicht. Und dann sagt sie, ja, dann gehst du halt wenigstens bei Indeed und dann guckst du mal nach, ob da nicht vielleicht woanders irgendwo ein Deuter.
Nein, der sagt natürlich, ich brauche im Moment nicht aufzustehen. Ich habe das gestern Abend nämlich schon gemacht. Ich war bei Indeed, da geht das alles ganz einfach. So. Da habe ich nämlich ein Profil erstellt, da habe ich meinen Lebenslauf hochgeladen und da bin ich jetzt super easy vertreten durch Indeed, mit Indeed und finde super easy meinen passenden Job.
Und weißt du, wer übrigens auch da ist? Der Jürgensen von Chelsea, den habe ich da auch getroffen.
Ja, pass auf, ist interessant. Was waren Sie denn vorher, wird dann da gefragt. Fliegenfänger, jetzt möchte ich Imker werden.
Genau, es gibt unendliche Lösungen. Es gibt einfach unendliche Lösungen bei Indeed. Das ist nämlich die größte Jobplattform weltweit und die bietet einfach Millionen aktueller Stellenanzeigen. Und vor allen Dingen gibt es das wirklich einfach. Indeed sorgt für eine effiziente Jobsuche und eine zielsichere Bewerbung durch KI-gestützte Jobvorschläge. Nicht nur das, Indeed hilft dir auch bei der Vorbereitung. Ne? Also wenn der Torhüter jetzt beispielsweise als Imker vorbeikommt oder Fliegenfänger werden will, dann hat er natürlich auch ein Vorstellungsgespräch und auch dabei wird dir geholfen durch Indeed. Die Plattform kann so also ein absolut wertvoller Begleiter für deine Karriere sein, egal halt eben ob Imker, Fliegenfänger oder Torwart oder was auch immer du dir aus dem Leben erträumst. Es gibt das alles bei Indeed. Dein Job wartet dort unter de.indeed.com/Eintracht. de.indeed.com/Eintracht.
Das war die Werbepause mit Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
Dass die Mutter den auch nur Kinski nennt.
Ja, die hat, man sieht sich so selten. Kinski, du faule Sau. So. Und dann schmeißt sie ihm, weißt du, Kinski, du faule Sau, und dann schmeißt sie ihm, weil er sagt, er soll sich auch mal gesund ernähren, dann schmeißt sie ihm so einen Apfel hin und den fängt er aber nicht. Und dann winkt sie so ab und sagt, komm, lass gut sein. Jetzt mal kurz darüber zu sprechen. Ja. Es war ja auch ein Champions League-Abend der Torhüter.
Ja.
Eine sehr exponierte Stellung in einer Fußball-Elf, wie wir da auch wieder gesehen haben. Und dass Tudor der natürlich wirklich, das war ja so Karius 3.0, natürlich, was wir da gesehen haben. Ne? Das war natürlich auf der nach oben offenen Karius-Skala, also war das schon wirklich eine 9. Und das war natürlich ganz bitter für den Keeper, der halt einfach gegen Atletico innerhalb von, sagen wir mal, 15 Minuten dann das Spiel im Alleingang verloren hat. Woraufhin Tudor, sein Trainer, dann gesagt hat, ich nehme den halt einfach mal nach 17 Minuten vom Feld. Und das ist natürlich der absolute Killer. Und also ich finde das also menschlich ganz schwierig, Tudor da mit
Spiegel,
ihm gemacht hat.
Der Spiegel hat gestern Abend noch die Frage aufgeworfen, Erlösung oder Demütigung?
Na, Demütigung, ganz eindeutig Demütigung. Also du musst... was weiß ich schon vom Profifußball, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du, wenn du einen solchen Moment geschaffen hast für einen Spieler, dass er lange braucht, um sich davon zu erholen, es wäre vielleicht, ich meine, klar, ne, wie geht's aus? Es ist also so verunsichert, wie Kinski war in den ersten 15 Minuten, war es nicht unrealistisch, dass er sich noch einen Bock leistet. Aber ich hätte ihm wahrscheinlich schon die Chance gegeben, dann jetzt auch weiterzuspielen, um sich davon irgendwie zu erholen und mit einer guten Tat sich wieder Selbstbewusstsein zu holen. Um diese Gelegenheit ist er jetzt beraubt worden.
Wir geben
da
dem
gibt's jetzt erstmal länger nichts mehr.
Wir geben dem jungen Mann jetzt aber mal seinen Vornamen zurück. Er heißt Antonin Kinski, ist 22 Jahre alt, hat, glaube ich, in der Premier League schon ein paar Einsätze gehabt. Das war sein Champions League.
Bis zu dem Spiel war er 22 Jahre alt, jetzt ist er mittlerweile 58.
Das war sein Champions League-Debüt, er wird es niemals vergessen. Und natürlich hast du recht, du hast ja sozusagen die Referenz Größe schon genannt, das ist Loris Karius aus dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Übrigens auch wieder gegen eine Madrider Mannschaft, nur diesmal gegen Atletico. Es wird dann dazu führen, dass Antonin Kinski in 8 Jahren oder so bei Schalke 04 spielt.
Selbstverständlich.
Das kann man ihm wenigstens noch wünschen hinaus. Nein, es ist ganz, ganz furchtbar und es kann natürlich so eine junge Karriere auch zerstören. Und das ist übrigens das, was Peter Schmeichel auch gesagt hat direkt. Er hat gesagt, die Karriere ist zerstört. Das war seine erste Reaktion als Kommentator.
Mhm. Und der muss ja wissen.
Ja, ich meine, der hat ein paar Spiele auf dem Buckel als Torhüter. Ja, es ist, aber du siehst, auch die Champions League gebiert immer wieder solche Geschichten. Und da muss man halt am Ende darüber sprechen, hat Igor Tudor da Fingerspitzengefühl bewiesen oder hat er mit dem Vorschlaghammer draufgehauen? Ne?
Ja, ich glaube, es war eher der Vorschlaghammer. Ich meine, eine nicht ganz so schreckliche, aber ähnlich schlimme Situation hat ja auch Jürgensen, der Keeper von Chelsea, erlebt. Es stand 2:2 gegen ein drängendes Paris und es deutete sich zart an, dass man mit diesem 2:2 es wohl über die Zeit bringen könnte. Und dann spielt er einen wirklich entsetzlichen Pass auf den herannahenden Pariser einen auch natürlich absolut unnötigen Ball. Und dann steht es plötzlich 3-2 für Paris und dann gewinnen die am Ende, glaube ich, noch 5-2. Das hätte nicht so kommen müssen. Also das heißt, Schuld ist ja in diesem Zusammenhang immer eine blöde Frage, aber na klar, hat er seiner Mannschaft in diesem Falle keinen guten Dienst erwiesen, denn das 2-2 wäre durchaus möglich gewesen, dann wäre man im Rückspiel an der Stamford Bridge in einer komfortablen Position gewesen, das ist man nach einem 2-5 nun wirklich nicht mehr.
Der Vollständigkeit halber, nochmal das Originalzitat zu Kinski, Peter Schmeichel hat gesagt, das wird Auswirkungen auf den Rest seiner Karriere haben, er hat seine Karriere komplett ruiniert. Und Tudor hat aber Schmeichel direkt widersprochen, hat gesagt, das war notwendig, um den Spieler und die Mannschaft zu schützen. Also das ist zumindest die offizielle Lesart von Tottenham-Seite. So sieht es der Trainer der Spurs. Ich glaube, das wird dir noch länger nachhängen. Und jetzt kommt die große Überleitung, Mike. Denn wir haben jetzt über Atletico gesprochen, die ja dadurch auch 5 Tore schießen konnten gegen Tottenham. Die übrigens Einschub in den letzten 14 Monaten in Europa mehr Spiele gewonnen haben als zu Hause in der Premier League. Das nochmal kurz als Info, die ja glaube ich 17. sind in der Premier League und gegen Abstieg kämpfen. Schlimm, ja. Also Atletico durfte sich da freischießen gegen ein desaströses Tottenham. Aber der andere Club aus Madrid, der ja egal ob er auswärts oder zu Hause spielt, immer Heimspiel in der Champions League hat, hat es auch nicht schlecht gemacht, oder Mike?
Oh ja.
Das ist richtig, Lukas. Und deswegen ist es unser Spiel der Woche. Real Madrid gegen Manchester City 3-0 ist es ausgegangen und wenn es drauf ankommt, dann ist natürlich mit den Königlichen immer zu rechnen, vor allem in der Champions League, trotz schwacher Vorstellung in den letzten Wochen, unter anderem Niederlagen gegen Getafe, gegen Osasuna, gelang ein deutlicher Sieg gegen Peps Manchester City. Ich habe sogar irgendwo was von Real demütigt Pep gelesen und ähnliches. Mann des Abends war zweifelsohne Federico Valverde, dem in der ersten Hälfte ein lupenreiner Hattrick gelang.
Ja, also ja. Wirklich wunderschön. Also das dritte Tor, es war einfach alles wunderschön. Vor allen Dingen wirklich toll und hervorzuheben ist da natürlich auch Courtois, der gezeigt hat, was modernes Torwartspiel bedeutet. Nämlich einen wunderschönen langen Ball auf Valverde zu spielen, der den Ball natürlich fantastisch annimmt, indem er ihn nicht nur annimmt, sondern sich sofort 10 Meter vorlegt, seinem Verteidiger enteilt und dann auch noch an Donnarumma vorbeigeht und schon steht es 1-0. Das ist toll und das, was wir bei Valverde da gesehen haben, ist das, was man im Zweifel sogar vom Hobbyfußball kennt, dass man nämlich manchmal Tage hat, wo man denkt, heute klappt einfach wirklich alles, dann gerätst du in den gerne genannten Flow. Und plötzlich gelingt alles und dann macht er da Sachen, legt den Ball über den Verteidiger, ich glaube, es war dann das sein drittes Tor, legt den Ball über den Verteidiger, spitzelt ihn rüber und dann direkt rein ins Tor. Es war einfach wirklich traumhaft schön, das alles anzusehen, einen Spieler zu sehen, dem das Spiel so viel Freude bereitet und die gesamte Mannschaft hat einfach extrem gut performt. Auch wenn es Madrid ist, man konnte sich's gut angucken.
Es ist sehr interessant, dass sich Real Madrid in diesem Spiel in einen Rausch spielen konnte, in der die Aufstellung so ganz anders ist, als man sie erwarten würde. Es ist ja eine Mannschaft gewesen ohne Jude Bellingham und ohne Kylian Mbappé. Stattdessen aber mit Valverde, mit Arda Güler, mit Brahim Diaz vorne, neben Vinicius Junior.
Sehr gutes Spiel gemacht.
Also da drängen jetzt sozusagen auch die Hypertalentierten aus der zweiten Reihe. Also Brahim Diaz ist schon länger ein Faktor, aber wenn man sie dann halt auch spielen lässt, weil sie sozusagen dieser Verdrängung der Stammkräfte entgehen. Also so ein Bellingham und auch ein Kylian Mbappé, das sind natürlich die herausragenden Spieler, aber sie werfen ja auch Schatten. Und ich finde, es ist interessant, dass gerade ein Real mit Güler, Valverde, Brahim Diaz und dann Thiago Pitarch neben Tchouameni im Mittelfeld, das ist ja gar nicht so das Real Madrid, was man auf dem Zettel hat, aber es scheint das Real Madrid zu sein, das international noch einen Ticken besser funktioniert. Und vielleicht ist diese Aufstellung auch die große Antwort auf die fortwährende Krise.
Und vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass die Bayern gegen Real Madrid spielen. Ich hatte eine Zeit lang immer das Gefühl, hoffentlich kriegen sie Real Madrid. Das ist einfacher als City. Natürlich auch wegen der Ergebnisse, die sie in La Liga eingefahren haben. Wie seht ihr das?
Total zwiegespalten. Also zum einen muss man sagen, die Bayern in dieser Saison sind deutlich besser als Real Madrid. Real Madrid ist ja nicht mehr das Toni Kroos, Luka Modric Madrid der letzten Jahre. Deshalb würde ich sagen, ist ein guter Gegner, vor allen Dingen, weil er auch dafür sorgt, dass die Spannung nicht abfällt. Weil es ist der große Name, den du brauchst in einem Viertelfinale. Da sagt keiner, ach, jetzt Bodo Glimt oder Sporting Lissabon, jetzt lassen wir es mal ein bisschen ruhiger angehen, sondern du weißt, okay, das ist das erste vorweggenommene Finale, das ist Real Madrid und sie sind diesen Ticken besser. Auf der anderen Seite ist es halt fucking Real Madrid und ich habe immer das Gefühl, die Champions League ist so ein bisschen deren Wanderpokal. Also der gehört eigentlich ihnen,
ja.
Aber so alle zwei Jahre geben sie dem mal jemand anderen in die Hand, um ihn sich dann wieder zurückzuholen. Und es sind immer die Jahre gewesen auch, wo man am Anfang dachte, ach Quatsch, Real, diesmal doch nicht. Und dann standen sie trotzdem wieder auf dem Thron im Konfetti-Regen und haben We Are The Champions gesungen. Also Real Madrid ist ekelhaft, ich hätte lieber Man City gehabt.
Fakten, Fakten, Fakten. Dann fangen wir doch mal mit dem FC Bayern und Michael Olise an. Dem gelang in Bergamo nämlich 3 Torbeteiligungen, weswegen er jetzt auch der drittbeste Scorer in Europas Top 5 Ligen ist. Getoppt wird er nur von Kylian Mbappé und seinem Teamkollegen Harry Kane.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Bayern. Die gewannen ja ihr Achtelfinal-Hinspiel mit 6:1. Wer nun aber glaubt, dass das ein Rekordsieg der Bayern sei, ist schief gewickelt. Erst vor 4 Jahren gewannen die Bayern ihr Achtelfinale mit 7:1 gegen Salzburg. 2012 und 2015 gab es jeweils sogar einen 7:0-Sieg gegen Basel und gegen Donetsk.
Nur es war nicht auswärts, ne? Und das ist halt der Unterschied.
Sehr gut.
Igor Tudor, so heißt der neue Trainer von Tottenham. Und am Dienstagabend, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen, durfte Tudor seine Champions-League-Premiere als Coach der Spurs feiern. Zum Debüt gab es eine 5:2-Niederlage gegen Atletico. Nach gerade mal 17 Spielminuten wechselte Tudor seinen erst 22-jährigen Keeper Antonin Kinski aufgrund einer schwachen Leistung aus. Damit machte er Kinski zum Sündenbock und erntete für diese Entscheidung nach dem Spiel viel Kritik.
Ich möchte dazu nochmal ein Originalzitat von Peter Schmeichel vorlesen. Das wird Auswirkungen auf den Rest seiner Karriere haben. Er hat seine Karriere komplett ruiniert. Tudor hat ihm aber widersprochen, das war notwendig, um den Spieler und die ganze Mannschaft zu schützen. Herrlich. Dann haben wir das auch. Und dann haben wir aber noch, eins haben wir noch. Und zu guter Letzt dürfen wir einmal unsere Werkself loben. Die Leverkusener erspielten sich ein Unentschieden gegen Arsenal und sind somit das erste Team in der Champions-League-Saison, das gegen die Gunners antreten musste und nicht verloren hat.
Das stimmt
Respekt.
Überhaupt. Das stimmt überhaupt.
Es ist der erste Punktverlust der Gunners.
Respekt. Die Ingrid der Woche. Zu guter Letzt also unsere Rubrik hier, die Ingrid der Woche. 4 Vorschläge haben wir euch mitgebracht. Und wenn ihr was Besseres wisst.
Na, ich habe noch eine Idee.
Ne?
Wenn Bodo Glimt weiter so performt, muss es halt nächste Mal die Inge der Woche sein.
Ja, natürlich.
So, also, der erste Vorschlag, Michael Olise, der neue Arjen Robben, lieferte gegen Bergamo eine Hommage, da steht's ja auch, an den Holländer. 2 Tore und eine Vorlage gingen auf sein Konto.
Dann haben wir Julian Alvarez von Atletico Madrid. Der Argentinier hatte einen großen Anteil an dem Schützenfest über Tottenham. Auch ihm gelangen 2 Treffer und eine Vorlage.
Quicha Kvaratskhelia, wegen seinem Namen. der Georgier entschied das Spiel gegen Chelsea fast im Alleingang. Auch ihm gelangen 2 Treffer und eine Vorlage.
Und wir haben Federico Valverde natürlich von Real Madrid mit seinem Hattrick in der ersten Hälfte. Dürfte Valverde die besten Karten auf die Ingrid der Woche haben? So zumindest beeinflusst uns hier knallhart die MML-Redaktion. Was sagt ihr?
Micky fällt immer auf diese Suggestionssachen rein, deswegen.
Ja, total. Ja, absolut. Ja. Und zumal es seine ersten Treffer in der Champions League waren, bin ich also ganz eindeutig für Valverde, weil mich die Art und Weise, was er da gemacht hat, so begeistert hat, weil es war so eine kindliche Spielfreude. Und deswegen, also da hat er mich sehr für ihn eingenommen. Man hätte natürlich auch noch Jens-Peter Hauge nehmen können von Bodo Glimt, genau, die Inge der Woche. Stell mir jetzt schon die Frage, wann sehen wir ihn eigentlich irgendwo beim FC Chelsea oder so? Also sowohl der Trainer als auch Hauge können ja eigentlich über diese Saison hinaus wahrscheinlich nicht da irgendwo nördlich des Polarkreises bleiben. Hauge rückt dann in den 48er-Kader des FC Chelsea auf und kostet trotzdem irgendwie 111 Millionen.
Chelsea holt natürlich die gesamte Bodo Glimt-Mannschaft.
Das stimmt natürlich
als vierte Elf. Und lässt die als Farmteam aber weiterspielen. So ist es nämlich. Das ist Multi-Club-Ownership at its best.
Exakt.
Nein, aber es ist natürlich, also Bodo Glimt nochmal als letztes, es ist natürlich sensationell, weil man ja denken würde, ja gut, das eine ist, die Favoriten zu überrumpeln. Das andere ist aber plötzlich, wenn man zu Hause am Polarkreis gegen Sporting spielt, die es ja sehr selten oder glaube ich noch nie in ein Viertelfinale der Champions League geschafft haben, ist man ja plötzlich selbst Favorit. Und dem dann auch noch in dieser Art und Weise gerecht zu werden und zu Hause 3:0 zu gewinnen, das zeigt einfach, wie weit, wie reif diese Mannschaft ist, wie unerschütterlich die in ihrem Glauben an ihr System sind. Also ich glaube nicht mal, dass die Chancen los sind, in einem eventuellen Viertelfinale gegen Arsenal landen.
Nö, da bin ich mir sogar tatsächlich auch gar nicht so sicher. Also ich glaube, die können ganz weit kommen, weil sie dann doch immer noch unterschätzt werden. Das wird immer wieder passieren. Ist sehr spannend. Ich würde übrigens als alter Cineast, weil wir ja heute sowohl Kinski drin haben, als auch Valverde, ich würde die Folge heute natürlich Cobra Valverde nennen. Ne?
So ich hab noch einen Titel. Der ist nämlich vorhin durchgeholt. Ja, pass auf, weil ich doch über diese fantastische Gnabry-Szene gesprochen habe, wo er erst Libero, dann Linksverteidiger, dann Sechser und dann Stürmer war. Das ist ja das System von Kompany. Ich hatte noch im Angebot Football Total.
Also wir machen Cobra Valverde. Und
genau. Und ich mache den Deckel drauf auf diese 10. Folge Fußball MML Königsklasse. Die 11. Folge steht schon wieder, ich glaube, in der nächsten Woche in den Startlöchern.
Ach du Scheiße.
Zwischendrin.
Über den VAR.
Wollte gerade sagen, zwischendrin. Das wäre lustigerweise war meine Abmoderation. Zwischendrin reden wir am Montag noch in Fußball MML über den VAR. Bis dahin habt eine schöne Woche und erinnert sei nochmal daran, dass ihr natürlich tägliche News und Einschätzung des Fußballs in Fußball MML Daily bekommt.
Yes.
In diesem Sinne, habt einen feinen Tag.
Football total mit Küsse. Aha, ne? Wegen Ta.
Hör die Schnauze.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.